Good news for you. Redaktionsgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode des Redaktionsgeflüsters. Ich sitze hier mit Flo.
Hallo. Hi, grüß Sie.
Und wir haben uns zur 30. Episode etwas ganz Tolles überlegt. Wir sind nämlich jetzt hier live und in Farbe zu sehen im Studio.
Und man muss immer aufpassen, dass man gut aussieht.
Ja, genau. Man musste schauen, dass man was anzieht, was keine Flecken hat und keine Falten.
Genau. Immer freundlich gucken.
Genau.
Das kann man gut.
Ja, wir sprechen heute wieder über alle Good News, die wir im letzten Monat so behandelt haben. Die Highlights waren, wir sind übrigens echt, keine Avatare. Heute geht es unter anderem auch um KI.
Mhm.
Bevor wir anfangen, Flo, aber meine Frage an dich. Was ist eine Good News, die dir heute oder in den letzten Tagen über den Weg gelaufen ist?
Meine Good News heute ist, dass ich mal wieder hier im Podcast-Studio sein darf. War jetzt schon länger nicht mehr da, habe ein bisschen Pause gemacht.
Mhm.
Aber jetzt bin ich wieder hier und freue mich auf die Folge.
Toll, ich freue mich auch.
Und was ist deine Good News des Tages oder der letzten Tage?
Ja, ich habe diese Woche eine sehr alte und liebe Freundin endlich mal wieder getroffen, seit langer Zeit. Und das ist immer schön, wenn man reconnected mit Leuten, mit denen man so ein bisschen vielleicht den Kontakt verloren hat. Und was ich schön daran fand, war, dass wir... Ja, dass keine von uns der anderen vorgeworfen hat, sich nicht gemeldet zu haben oder dergleichen. Wir haben einfach wieder uns miteinander verbunden und es war sehr schön.
Ja, es ist immer schön, wenn man so alte Kontakte auch wieder aufleben lässt und hat sich viel zu erzählen.
Auf jeden Fall. Ja, und wir haben uns heute auch viel zu erzählen.
Ja, definitiv.
Wir haben nämlich wirklich einen sehr, sehr bunten Blumenstrauß an Themen dabei. Ich habe mir schwer getan, das zu clustern. Deswegen würde ich einfach sagen, wir sprechen über ganz vieles. Und wir beginnen mit einer Good News, über die ich geschrieben habe.
Genau. Und da geht es um das Frühstück. Bist du so ein Frühstücksmensch?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich manchmal schon, wenn ich abends ins Bett gehe, aufs Frühstück.
Ja, mir geht es genauso. Und das heißt immer, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und damit Kinder und Jugendliche vor allem auch mit einem guten Frühstück versorgt werden, gibt es ein besonderes Projekt in Abensberg in Niederbayern, das du vorgestellt hast. Worum geht es da genau?
Ja, das sind die Frühstücksfreunde. Frühstück ist ein Verein und der ist in Abensberg, wie du schon gesagt hast, hier ganz in der Nähe von uns, aber ist natürlich auch ein tolles Beispiel und Vorbild für andere Projekte in ganz Deutschland. Und zwar ist das eine ehemalige Lehrerin, auch von dieser Schule, die Ursula Prohaska. Die hat sich überlegt, und das schon in ihrer aktiven Zeit, noch bevor sie in Rente gegangen ist vor ein paar Jahren, dass eigentlich viel zu viele Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Sich dann nicht konzentrieren können, unruhig sind. Und ja, man weiß es ja, ohne Frühstück mit leerem Magen lernt sich's nicht so gut. Und dann hat sich Frau Prohaska gedacht, Mensch, ich könnte doch an der ehemaligen Schule, an der ich mal gearbeitet habe, Frühstück anbieten für die Kinder. Und das macht sie seit geraumer Zeit. Und zwar für 300 Kinder gibt's jeden Mittwoch zwischen 7.15 Uhr und 8 Uhr Frühstück.
Cool. Ist es dann nur für Kinder, die vielleicht daheim einfach die sich nicht leisten können, zu Hause zu frühstücken, oder ist da jeder eingeladen?
Nee, da ist jeder eingeladen. Sie sagt extra, es ist ein sehr inklusives Angebot. Sie möchte niemanden ausschließen. Sie möchte nicht, dass dann jemand quasi gebrandmarkt ist, weil er da hingehen muss oder sowas, sondern alle Kinder können einfach kommen. Es ist egal, ob du schon gefrühstückt hast oder nicht und wo du herkommst. Und sie möchte auch, dass es ein Ort wird, wo die Kinder einfach zusammenkommen, gleich morgens vor der Schule, und vielleicht sich ein bisschen miteinander unterhalten und sich verbinden. Und sie sagt, dass das sehr gut ankommt, dass die Kinder auch immer mehr Vertrauen fassen zu den Ehrenamtlichen vom Verein. Also sie kommen auch zu denen und erzählen von ihren Problemen und worüber sie sich gerade Gedanken machen. Und das sagt sie, das ist auch sehr wertvoll für sie.
Und wenn das Frühstück so um kurz nach 7 schon fertig ist, da stelle ich mir vor, da müssen ja viele dahinter sein, die das auch vorbereiten. Ja. Wer ist denn da alles beteiligt?
Ja, da sind immer so 15 Freiwillige, die dann morgens sich hinstellen und die Sachen schmieren. Und Ursula Prohaska steht dann an dem Morgen schon um 5 auf, geht zum Bäcker, holt 210 Brezen, 140 Semmeln, und die werden dann geschmiert.
Da ist der Bäckerladen erstmal leer.
Ja, auf jeden Fall. Sie kriegt auch Rabatte schon bei den ganzen Bäckern im Ort. Also das ist echt schön. Und es gibt auch finanzielle Unterstützung von Unternehmen teilweise. Und es gibt auch zahlende Mitglieder in dem Verein. Davon lebt der Verein eigentlich. Also nicht nur von der aktiven Mithilfe von den Freiwilligen, sondern auch einfach Mitglieder, die das Ganze unterstützen wollen.
Ich finde das total tolles und niederschwelliges Angebot, auch das total leicht nachzumachen ist.
Ja, also, total. Also sie hat auch
Schule
schon Anfragen. Ja, sie hat Anfragen aus verschiedenen anderen Orten, wie man das umsetzen kann. Und natürlich hätten die Kinder auch gerne noch einen zweiten Tag in der Woche, aber bis jetzt sagen die Freiwilligen, nee, einmal die Woche so früh aufstehen.
Das reicht dann auch. Ja, tolles Projekt, die Frühstücksfreunde aus Abensberg.
Ja, Flo, wir bleiben im Themenfeld Schule jetzt. Immer mehr Schüler und Schülerinnen benutzen ja KI. Benutzt du KI, Flo?
Ja, hin und wieder schon. Also es ist aus dem Alltag ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Wo man vor allem online unterwegs ist, begegnet einem KI. Und es ist immer so die Frage, ist es ein Fluch, ist es ein Segen? Mhm. Was ist der richtige Umgang mit KI?
Und vor allem, was wird KI noch alles können?
Genau.
In welche Bereiche dringt KI noch vor
genau.
in Zukunft?
Und wer kontrolliert wen? Kontrolliert der Mensch die KI oder kontrolliert die KI den Menschen?
Mhm.
Und da hat sich jemand aus Polen auch über diese Entwicklung Gedanken gemacht, und zwar Krzysztof Sikorski, und hat die Bewegung No AI Movement gegründet. Das mhm. klingt jetzt erstmal so, No AI klingt so dagegen, also mhm. als ob er es verteufeln würde, mhm. tut er aber überhaupt nicht. Er sagt auch, er nutzt selber KI, zum Beispiel für Übersetzungen, aber er sagt, es muss ein gesundes Verhältnis zur KI geben. Das heißt, unterstützend, ja, aber nicht so, dass die KI überhand nimmt über den Menschen.
Und hast du da so ein paar Beispiele, was er damit meint?
Also er sagt zum Beispiel, vor allem die Kreativbranche ist ja mhm. da immer wieder betroffen, und man merkt es auch immer mehr, dass zum Beispiel Musikstücke
ja.
immer öfter von KI kommt. Das hört man zum Teil auch
Wirklich?
Gar nicht. Ja, also komplette Songs, die von KI generiert werden, mit der KI-Stimme. Wenn man sich mal ein bisschen im Internet umguckt, das ist erstaunlich, was da möglich ist heutzutage.
Ja.
Texte natürlich, Textzusammenfassungen,
ja.
auch immer wieder KI generiert.
Ja.
Und er will halt zeigen, es ist auch noch möglich, dass also die Menschen vor allem, die dahinter stehen, das sind ja oft Menschen, die auch davon leben, mhm. in dieser Kreativbranche, denen auch zu zeigen, oder die Möglichkeit zu geben, hey, wir sind noch echte Menschen, wir schaffen noch wirklich was aus Menschenhand. Und da gibt es die Möglichkeit, über ja, so eine Art Label oder Zertifikat eben dann zu zeigen, hey, unsere Werke, Musikstücke, Texte, das ist No AI.
Mhm.
Ist quasi so eine ja, Art Absichtserklärung und auch mhm. so ein Bekenntnis dafür, dazu, dass Kreativität auch weiter von Menschen gelebt werden kann, gemacht werden kann.
Und wenn man da dann sich dazu bekennt und quasi Mitglied wird in diesem No AI Movement, was muss man dafür machen oder wie muss man das beweisen? Wird das irgendwie kontrolliert?
Da hat der Krzysztof auch eine interessante Idee entwickelt. Ich fasse mal so zusammen: eine KI, die überprüft, ob etwas KI ist. Der sogenannte No AI Verifier.
Aha.
Also man nimmt sozusagen eine KI her, um zu gucken, ist was KI.
Mhm.
Und mit diesen Mitteln kann man natürlich dann auch gucken, sind diejenigen Leute, die sich da anschließen wollen oder jetzt auch so ein Zertifikat sich damit schmücken, sagen wir in Anführungszeichen, machen die das auch wirklich? Also
mhm.
haben die jetzt wirklich ihre Werke ohne KI hergestellt und so weiter?
Oh wow, okay.
Ja.
Das heißt also, eine KI erkennt quasi ihresgleichen
ja,
und sagt
sozusagen.
Dann, das ist KI.
Ja, genau. Sozusagen mit den eigenen Mitteln, mit der eigenen KI kann man das dann prüfen.
Okay, ja, spannend. Gibt es noch mehr Bereiche, die er damit ja ansprechen möchte?
Genau, es gibt insgesamt 15 Bereiche, in denen man quasi No AI Movement unterstützen kann. Zum Beispiel spirituelle Angebote. Mal ein Beispiel dazu, was das ist. Man könnte sich theoretisch ja eine Predigt oder eine Rede von einem Geistlichen schreiben lassen und dann wird über KI ein virtueller Mönch kreiert, der das dann vorträgt. Also irgendwie absurd. Und,
ja.
und dann gibt es zum Beispiel auf Ebene der Kommunikation. Das kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel irgendwo anrufen und dann sprechen wir zuerst mal mit irgendeinem KI-Roboter, der einen erstmal mhm. durch die Warteschleife ja. lenkt und dass man einfach direkt bei einem persönlichen Ansprechpartner landet.
Ja, ich atme immer so richtig auf, wenn dann plötzlich jemand Echtes dran ist.
Ja, da freut man sich direkt. Ja.
Im Moment so, oh Gott, jetzt ist jemand dran, mit ja. dem ich wirklich sprechen kann.
Genau. Und auch für solche Bereiche kann eben dieses No AI Movement setzt sich dafür ein, dass in diesen Bereichen auch die KI gesund eingesetzt wird.
Ja, das sorgt ja auch dafür, dass die Menschen irgendwie nicht den Kontakt zueinander verlieren, oder?
Genau, es soll eben dafür sorgen, dass es die KI nicht überhand nimmt und dass auch das Zwischenmenschliche, die Beziehung zu den Menschen untereinander und vor allem auch das, was Menschen schaffen, dass das wieder mehr in den Vordergrund kommt.
Ja, also wer sich jetzt dafür interessiert, schaut gerne mal vorbei im Beitrag. Super spannend.
No AI Movement. Jetzt wechseln wir das Land. Von Polen geht's nach Dänemark. Und Christi, da hast du eine Geschichte gefunden, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist eigentlich so einfach und super genial. Man kann Urlaub machen und gleichzeitig wird belohnt, wenn man den Urlaub auf eine gewisse Art und Weise gestaltet. Mhm. Und zwar mit Copenpay. Was ist das genau?
Ja, manche könnten ketzerisch sagen, man muss arbeiten im Urlaub.
Ach, Urlaub
ist Erholung. Aber so sehe ich das gar nicht. Denn Copenpay, ja, das ist ein Prämienprogramm. Das hat sich die Stadt Kopenhagen ausgedacht. Und zwar zum Thema nachhaltiges, umweltfreundliches Reisen. Man sagt ja dem Tourismus immer nach, und es ist ja auch an vielen Orten der Welt so, dass er ja nicht nachhaltig ist, dass viel Müll produziert wird, dass einfach alles, dieser Überfluss dort gelebt wird. Und das hat natürlich auf die Region oder auf diese schönen Orte, an die man fährt, einen schlechten Einfluss meistens.
Und wie funktioniert das genau jetzt mit Copenpay? Das ist ja, soweit ich weiß, eine App.
Genau, man lädt sich die App runter und dann gibt es da ganz viele verschiedene Aktivitäten, die man machen kann. Zum Beispiel kann man Müll sammeln oder man kann beim Urban Gardening helfen. Wenn man mit dem Zug anreist, bekommt man Prämien. Wenn man mit dem Fahrrad eine Rundtour macht durch die Stadt, bekommt man Prämien. Oder auch, wenn man zum Beispiel in einem Hotel 4 statt nur 2 Nächte bleibt. Also auch dieses längere Aufenthalt gehört auch mit dazu, zu dem nachhaltigen Reisen. Und das wurde 2024 erst als Sommerprojekt eingeführt für 2 Monate. Dann haben sie es mal geschaut, wie es funktioniert. Und es wurde so gut angenommen von allen und auch von den ganzen Touristen, die dort waren, sehr, sehr positiv bewertet, dass sie jetzt seit Juni 26 gesagt haben, wir machen das dauerhaft.
Und was gibt es da zum Beispiel so an Belohnungen? Da bin ich jetzt neugierig.
Ja, dann gibt es zum Beispiel einen kostenlosen Kaffee, gratis Mittagessen oder eine kostenlose Kajaktour oder auch Rabatte auf Museumsbesuche, kulturelle Veranstaltungen. Also das ist sehr variabel, dieses Spektrum. Und mittlerweile gibt es schon weit, also am Anfang hatten sie 40 Partner, mittlerweile gibt es schon über 100 Partner. Und auch andere Städte haben jetzt schon langsam angefangen, das Projekt oder dieses System umzusetzen. Unter anderem in Berlin wurde es ausprobiert.
Wie kommt es da an?
Ja, also ich habe das am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen. Wir Deutschen sind da manchmal so ein bisschen skeptisch, was solche Sachen angeht. Es wurde nicht nur positiv aufgenommen, Stichwort, man muss arbeiten im Urlaub. Aber tatsächlich hat auch eine neue Studie herausgefunden, dass es den Leuten auch nicht nur darum geht, diese Belohnungen zu bekommen, sondern dass das, was sie tun, das Erlebnis, dass das schon seinen eigenen Wert hat. Und das habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich es so interessant fand, dass 48% der Menschen, die befragt wurden zu Copenpay, sagen, dass nicht die Belohnung ihre Hauptmotivation ist, sondern dass sie eine sinnvolle und lehrreiche Erfahrung machen.
Und die Belohnung quasi ist noch ein nettes Top
obendrauf.
Ja.
Weil das ist ja auch dann so eine Gewohnheit. Ne? Mhm. Also wenn du einmal anfängst, okay, ich fahre da jetzt mit dem Zug hin, dann habe ich das mal ausprobiert, dann kriege ich dafür eine Belohnung, okay. Aber dann werde ich vielleicht das nächste Mal, wenn ich dann in eine Stadt fahre, wo es das nicht gibt, trotzdem mit dem Zug fahren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, hey, das funktioniert, das ist gut. Das ist vielleicht sogar stressfreier als mit dem Auto oder mit dem Flugzeug.
Also wenn du demnächst mal in Kopenhagen oder in anderen europäischen oder weltweit, ist glaube ich ja auch schon
auch
verbreitet.
In Australien, USA, Kanada stehen sie in den Startlöchern.
Da unterwegs seid, guck mal, vielleicht gibt es ja so was Ähnliches wie Copenpay. Urlaub machen, nachhaltig und dann auch noch belohnt werden dafür.
Ja, Flo, weil wir gerade über Urlaub sprechen. es gibt auch ein sehr schönes Land, was direkt neben Italien liegt und so ein bisschen manchmal gar nicht so gesehen wird, aber trotzdem sehr, 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 sehr schöne Ecken hat. Und du warst da erst neulich. Du hast mir noch gar nicht erzählt, wie es war.
Es war wunderbar. Und jetzt sind alle neugierig, wo es denn war. Das war Slowenien. Wie gesagt, ist gar nicht so bekannt, ist bei vielen noch so ein kleiner Geheimtipp, aber wird schon auch immer, kommt immer mehr in den Fokus auch für Touristen. Mhm. Und ich fand es einen total schönen Aufenthalt dort. Es ist ein kleines Land, also es ist, glaube ich, nur so halb oder drittel so groß wie Bayern. Mhm. Und ich war dort vor allem im Nordwesten unterwegs. Mhm. Da gibt es den sogenannten Triglav-Nationalpark. Der Triglav, das ist der höchste Berg Sloweniens. Der ist quasi so ein Zentrum dieses Nationalparks. Mhm. Und drumherum sind viele Berge und eben auch viele Wanderwege, Flüsse, vor allem Wasserfälle. Mhm. Und dort war ich gut 10 Tage unterwegs.
Und was hat dich am meisten beeindruckt?
Einfach diese schöne Natur, vielfältige Natur. Es gibt total viele klare Flüsse. Mhm. Bergflüsse, die natürlich dann auch sehr kalt sind. Also ich war mal in einem Fluss, die Sotja, ist eigentlich recht bekannt, Isonzo auf Italienisch.
Ja, die sagt mir auch was, die Sotja.
Genau, die entspringt dort in diesem Nationalpark. Und die hat so ganz klares, türkisblaues Wasser, wie so aus dem Bilderbuch.
Wow.
Und man kann da auch baden drin. Wie gesagt, 5 bis 10 Grad Wassertemperatur.
Wow.
Da muss man schon hartgesotten sein. Also ich habe mal die Füße ein bisschen reingehalten, aber...
Schon fast Eisbaden.
Ja, schon fast ein bisschen. Genau.
Also du würdest es empfehlen?
Definitiv. Und was mir ganz besonders gefallen hat, sind die ganz vielen Wasserfälle, die man sehen kann. Es gab sogar einen, da konnte man hinten vorbeigehen. Also der ging quasi so einen Berg runter. Und hinter dem Wasserfall war so eine... kleine Öffnung und da konnte man dann wirklich hinten durchlaufen und den Wasserfall von hinten angucken. Die Bilder gibt es natürlich auf unserer Seite. Guck mal rein, ist wirklich total faszinierend.
Ja, und falls ihr noch nichts vorhabt, dann vielleicht geht's nach Slowenien.
Auf unserem Portal stellen wir auch immer wieder Menschen vor, die eine besondere Geschichte haben und die aber auch immer wieder Mut machen mit dem, was sie erlebt haben und mit dem, wie sie damit umgehen. Und eine solche Person ist Claudia Mecklenburg. Unsere Kollegin Isolde hat sie sehr ausführlich auf unserem Portal interviewt. Chrissy, erzähl uns mehr über Claudia.
Ja, also der Beitrag heißt Aus der Krise in die Kraft. Und es ist tatsächlich so, dass Claudia Mecklenburg ja sehr schwierige Startbedingungen hatte ins Leben. Menschen haben ja unterschiedliche Bedingungen, wie sie aufwachsen. Und bei ihr muss man schon sagen, sie hatte sehr, sehr schwere Kindheit, viel erlebt, viel Gewalt, Trauma und später auch noch eine Depression entwickelt, psychische einfach Probleme entwickelt. Aber sie hat es trotzdem geschafft, sich da rauszuziehen selber. Also sie ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die einfach auch es schafft, aus schlimmen Dingen dann doch was zu machen, was dann am Ende auch anderen hilft. Und sie ist eine Person, sie hat jetzt die Idee, dass sie auch anderen helfen möchte. Und ich finde, in einer Zeit, wo die Sätze für Psychotherapie gekürzt werden, massiv gekürzt werden, da kommt natürlich so ein Angebot gut. Sie möchte nämlich ein sogenanntes Peer-Mentoring anbieten, also sozusagen von einer Betroffene zur anderen Betroffenen ein Mentoring zur Verfügung stellen, das einfach den Alltag begleitet von diesen Menschen in verschiedenen Bereichen, also sei es im Bereich Finanzen oder auch Beziehungen oder einfach, wie gestalte ich meinen Alltag. Das heißt Anker im Alltag und soll im Herbst 26 dann an den Start gehen. Sie ist jetzt gerade noch dabei, alles aufzubauen. Man kann sich auf eine Warteliste schreiben lassen. Im Beitrag kann man auch dann den Link dazu sehen, wo man sich dort eintragen kann. Und es ist eben so eine Selbsthilfe-Community von Betroffenen für Betroffene.
Das heißt, unterstützen sich die Betroffenen da gegenseitig oder bekommen die jemanden zur Hand? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Es ist im Prinzip ein Netzwerk, wo sich Betroffene gegenseitig unterstützen, sich Tipps weitergeben und teilweise aber auch Experten und Expertinnen mit eingeladen werden, mit zu Rate gezogen werden. Was Claudia Mecklenburg wichtig ist, ist zu sagen, dass es natürlich keinen Therapieplatz ersetzt. Aber es kann vielleicht auch die Wartezeit auf einen Therapieplatz überbrücken.
Ist also auch so eine Art, ich sage jetzt mal, niedrigschwelligeres Angebot, vielleicht auch da erstmal einen ersten Kontakt zu finden, Unterstützung zu bekommen, bevor man dann auch einen Therapieplatz bekommt.
Genau. Also falls jemand, der jetzt zuhört, da jemanden kennt oder selber Probleme hat, dann bitte einfach gerne mal reinschauen in unseren Beitrag. Ist wirklich interessant und inspirierend, was sie da schaffen möchte. Und gerne könnt ihr die Claudia Mecklenburg unterstützen und euch auf die Warteliste schreiben lassen.
Als ich von dem nächsten Thema gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, total spannend, was ein Gemeinschaftsgarten an Verbindung zwischen Menschen schaffen kann. Chrissy, du hast dich damit einem Film befasst, der genau diesen Gemeinschaftsgarten zum Thema hat und was er für die Menschen bewirkt hat.
Ja, solche Gemeinschaftsgärten gibt es ja mittlerweile in vielen Städten. Hier auch bei uns sieht man Gemeinschaftsgärten und ich frage mich auch immer, was sind das eigentlich für Menschen, die da werkeln, die da pflanzen und gießen und so. Und es gibt eben diesen tollen Dokumentarfilm von Dieter Schumann, der spielt in Schwerin. Kennst du Schwerin?
Ist im Norden auf jeden Fall.
Ja, im Nordosten von Deutschland, genau. Und es spielt in einer Plattenbausiedlung. Also in dieser Plattenbausiedlung gibt es einen Gemeinschaftsgarten, der bewirtschaftet wird von den AnwohnerInnen. Und das sind eben ganz verschiedene Menschen. Also das sind Menschen aus insgesamt, ich glaube, 7 Nationen. Unter anderem Syrien, Afghanistan, Ukraine, auch Deutsche sind dabei. Und diese Menschen, ja, arbeiten zusammen in diesem Garten und lernen sich immer mehr kennen. Also der Regisseur Dieter Schumann hat diesen Garten durch Zufall entdeckt und die Bewohner, die Anwohnerinnen, die da in dem Garten werkeln, und war selber überrascht über die Dynamik, die das Ganze entwickelt hat. Er sagt selber darüber, es ist wie ein modernes Märchen. Denn die können sich teilweise gar nicht mal so gut miteinander unterhalten, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Und trotzdem über die Zuwendung zur Natur, über das Werken in der Erde, kommen sie sich näher und entwickeln sogar so eine Art Freundschaft.
Welche besonderen Geheimnisse dieses Märchens, das ist jetzt gerade schon so erwähnt, kannst du vielleicht ein, zwei verraten, die da so rausgekommen sind oder was vielleicht dir auch besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also es gibt so eine nette Szene, wo eine Anwohnerin, die auch in dem Garten aktiv ist, und ein afghanischer Mann, die dort beide immer arbeiten, wo sie dann so ganz nett beschreibt, dass sie beide immer so durch den Garten gehen und mit den Pflanzen so sprechen. Und dass sie das irgendwie beide machen und dass sie zwar sich nicht unterhalten können, aber sich dann immer so anlächeln und so wissend nicken und genau wissen, was, was der andere jetzt gerade denkt. Ne? Ja. Und es gibt da auch den Manfred Jaskowiak. Das ist sozusagen quasi der Hausmeister von dem Garten. Mhm. Und der wird auch so nett dargestellt in dem Film als die gute Seele. Also der sich irgendwie so um alle kümmert und der allen irgendwie versucht, ja, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, zu schauen, dass es allen gut geht. Dann gibt's die Ukrainerin Katharina, die eigentlich Künstlerin ist und dort im Garten sitzt und malt. Und sie hat eben keinen Stuhl. Und dann besorgt ihr Manfred einen Stuhl, ohne dass sie danach gefragt hat. Und dann sitzt sie da und malt den Garten. Und jetzt gibt sie mittlerweile auch Kurse für Kinder und auch für Erwachsene und Zeichenkurse. Und sie hat tatsächlich auch das Plakat designt für den Dokumentarfilm. Mhm. Garten der Hoffnung heißt der übrigens.
Ich wollte gerade sagen, was ist für dich so die Erkenntnis aus diesem Film? Oder was wäre so dein Fazit, wo du sagst, okay.
Also mein Fazit wäre, dass man auch an den ungewöhnlichsten und unmöglichsten Orten auf dieser Welt Gemeinschaft finden kann und dass auch die Menschen, so unterschiedlich sie auch sein möchten oder mögen, dass sie Gemeinsamkeiten haben und dass sie zusammenfinden können. Ja, das ist jetzt zwar unsere letzte Episode vor den Sommerferien, bevor wir eine klitzekleine Pause machen, aber wir entlassen euch nicht ohne ein bisschen Sommerliebe. Flo, erzähl doch mal, auf unserem Portal gibt es da einiges zu sehen.
Richtig, und überlegt euch mal, wenn ihr den Begriff Sommerliebe hört, was kommt euch da in den Kopf? Und ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Varianten möglich, was man persönlich unter Sommerliebe versteht. Und unsere geschätzten Kolleginnen und Kollegen, die uns auf unserem Portal schon sehr lange mit wunderschönen Fotos unterstützen, die haben wir auch mal gefragt, ja, was ist denn für euch Sommerliebe? Und es sind ganz verschiedene Aspekte rausgekommen. Zum Beispiel unser Fotograf Thomas Rathjen, der hat ein Bild geschickt, das fand ich super. Da steht ein Boot einfach nur in einem Garten. So ein riesiges Boot, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwie total cool. Oder ein anderer Aspekt von Sommerliebe ist natürlich die Natur, die Blumen. Da hat uns Alexandra Schmid sehr schöne Blumenbilder zur Verfügung gestellt. Oder Georg Schrammel hat, finde ich, ein total cooles Bild aus einem Freibad geschickt.
Oh ja.
Eine Frau mit langen Haaren, muss ich vorstellen, die taucht unter und dann nach hinten dieser Wasserkreis, der da entsteht. Also wunderschönes Bild. Oder zwei Schildkröten, die gerade Spaß haben zusammen. Ja, fand ich auch total schön. Unsere Kollegin Isabel hat auch Fotos beigesteuert mit einer wunderschönen, ich würde es fast mal so Bildergeschichte nennen, zum Thema Froschkönig. Mehr verrate ich mal nicht, guckt es euch einfach mal an. Und unsere liebe Kollegin Moni Liepelt hat uns Bilder aus ihrem Ostseeurlaub geschickt. Und ein Foto fand ich so faszinierend, da sieht man einen Stand-up-Paddler. Und das sieht wirklich aus, als würde er in einem goldenen Meer paddeln.
Oh. Wahnsinn, ja. Also ich finde auch Stand-Up-Paddling, das ist auch sowas, was ich absolut mit Sommer verbinde.
Ja.
Und Musik.
Okay.
Für mich gehört Musik zum Sommer auf jeden Fall dazu.
Okay. Mhm. Ja. Jetzt wollen wir gar nicht zu viel zu den Bildern verraten.
Ja, jetzt gehen alle bitte
mal
online
rein
und
auf unserer Homepage goodnewsforyou.de und saugt ein bisschen Sommerliebe auf.
Ja, und damit sind wir jetzt am Ende unserer 30. Episode, hier mal in Videoformat. Und wir entlassen euch in die Sommerpause. Wir sind im September wieder da.
Wir machen jetzt noch Geburtstagsparty, 30.
Genau. Und genießt euren Urlaub, wo immer ihr hinfahrt, auch wenn ihr zu Hause bleibt, genießt einfach die Zeit. Und wir sehen uns dann wieder in alter Frische im September.
Einen schönen Sommer euch.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.